Einen ganz herzlichen guten Morgen. Für meine Frau und mir ist es ein Vorrecht, hier zu sein. Wir sind ja normalerweise in Argentinien. Und besonders ist es auch ein Vorrecht, über dieses Thema zu sprechen. Eine Evangelisation teilzunehmen. Es gibt keine bessere Botschaft als die von Jesus Christus, als die Erlösung durch sein Werk. Und unser Thema ist der ignorierte und vergessene Gott. Wir können es als Frage aussprechen, aber wir können es auch als Aussage hinstellen. Vielleicht ist es so. Und wir haben ja gerade diesen Text schon gelesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 17, 16 bis 34. Wenn Sie die Bibel zur Hand haben, können Sie sie aufgeschlagen halten. Und wenn ihr es mir erlaubt, ich möchte da ganz direkt, ganz persönlich sein. Es ist eine Botschaft, die Gott direkt zu deinem Herzen reden will. Deswegen möchte ich auch das ganz direkt machen. Eben, der Apostel Paulus war in Athen, war alleine angekommen und während er auf seine Kameraden wartete, sie wurden da gerade verfolgt in den vorigen Stationen, und während er auf ihn wartete, ging er durch die Stadt. Und das mache ich auch gern, ich bin viel unterwegs. Und da schaue ich mir auch das an, was es gerade so in der Hauptstadt, im Zentrum so zu sehen ist. Und ja, da steht meistens, auf jeden Fall bei uns in Argentinien, Regierungspalast auf der einen Seite vom Platz und gegenüber eine katholische Kathedrale. Und wenn es die Zeit erlaubt, ich gehe immer gerne in solche Gebäude rein, schaue sie mir an. Und der Apostel Paulus hat genau dasselbe gemacht. Er ging durch die verschiedenen Orte da und in Athen, da war es ja bekannt, dass ganz viele Gottheiten angebetet wurden. Also viele Götzen waren da zu finden. Und dort diskutierte der Apostel Paulus dann mit vier Gruppen von Leuten. Die Juden, die Epikurer, die Stoiker und es waren dann auch noch Fromme und solche, die halt einfach da dazu kamen, so Neugierige, wie es überall im Zentrum einer Stadt zu finden sind. Und die Juden, die wahrscheinlich kennen wir, die vielleicht am besten, sie haben ja ihr Gesetz, auf das sie stolz waren, und sie meinten damit Gott wohl zu gefallen, und meistens dachten sie, dass sie auch etwas Besonderes wären, alles Besseres als die anderen, und waren mit sich selber zufrieden. Sie dachten also, mit dem ist alles okay. Außerdem gab es diese zwei philosophischen Richtungen in Athen. Die Epikurer verdanken ihren Namen einem athenischen Philosophen, Epikur. Und was lernten die? Oder sie konzentrierten sich auf den Genuss. Hauptsache, es bereitet mir Freude. Ich habe Freude dran, ich genieße es. Das ist das Ziel des Lebens. Im Gegensatz zur Weisheit. Die Epikurer waren Materialisten, die zwar die Existenz Gottes nicht leugneten, aber nicht wahrhaben konnten, dass er irgendwie mit den Menschen in Kontakt kommen könnte, sich in ihre Angelegenheiten einmischen würde. Sie glaubten, dass mit dem Tod alles aus sei, dass Körper und Seele sich auflöst, und dann hieß es, genieß dein Leben, leb so, wie du willst, und dann ist alles okay. Jetzt ist Zeit zum Genießen. Im Gegensatz dazu, zu dieser Richtung, philosophischen Richtung, waren die Stoiker, diese stoische Philosophie, wo das Wissen als Hauptziel des Lebens gesehen hat. Zu dieser Zeit war Athen berühmt für seine Weisheit, Philosophie, Kultur, die Kunst. Die Menschen dort waren wirklich wissensbegierig oder sahen fast das Wissen als eine Religion. Sie nahmen mit offenen Armen jeden an, der mit irgendetwas Neues, Interessantes kam. Und waren Spezialisten in philosophischen Diskussionen. Und sie waren auch Pantheisten, also viele Gottheiten. Überall waren welche. Es waren diejenigen, die danach strebten, ein ehrenhaftes Leben zu führen. Im Gegensatz zu den anderen natürlich. Sie waren fleißig, waren hervorragende Menschen und ja, stellten sich wahrscheinlich auch ein bisschen über die anderen, die einfach das Leben nur so genießen wollten. Und das waren eben die zwei verschiedenen Richtungen oder drei, wie wir gerade gesehen haben, die wir da hauptsächlich in Athen finden konnten. Aber was Paulus erlebt hat, gibt es auch heute noch. Und ich möchte einfach ein paar Sackgassen aufzeigen. Mit ein paar wenigen Abwandlungen, dasselbe, was Paulus erlebt hat, finden wir heute in unserer Gesellschaft, obwohl das fast 2000 Jahre zurückliegt, sehen wir dasselbe auch noch heute. In unserem Umfeld, da wo wir wohnen, leben, studieren, arbeiten, vielleicht sind wir selber Teil von einer von diesen Richtungen. Da möchte ich einfach diese verschiedenen Richtungen noch ein wenig vertiefen, erwähnen und vielleicht auch die Parallele zu uns heute zeigen. In unserem Text heißt es, dass die Menschen in Athen durch das Streben nach Neuem sich auszeichneten. Ja, wenn irgendetwas Neues kam, da waren sie sofort alle da. Und wenn wir heute uns die Welt betrachten, Internet, ja, da scheint irgendein komischer Mann da oder Frau oder sowas. Alle schauen oder gehen oder YouTube oder wie es auch sein mag. Alle rennen dem nach. Irgendeine neue Mode. Alles rennt nach dort. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Und dann gibt es ja die, die sich so bekannt machen im Internet durch verschiedene Videos und dann Millionen von Anhängern haben. Und ja, da muss ich doch auch einer sein. Wenn 1 Million Menschen da dem schon folgen, irgendetwas Wichtiges hat er auch zu bieten. Obwohl er sich vielleicht nur so als seinen Körper präsentiert. Aber es ist auch eine von diesen Neuigkeiten, die es immer wieder zu geben, immer wieder gibt. Und dieses Hin- und Hergerissenwerden, immer wieder was Neues, das zeigt uns aber auch eine große Not auf. Das zeigt, dass die Wahrheit nicht zu finden ist. Immer wieder ist es was Neues. Und das ist wahrscheinlich ganz anders als das andere. Und das soll Wahrheit sein und das soll Wahrheit sein. Aber da stimmt doch irgendetwas nicht. Es kann nicht 2, 5, 10, 15, 100, 1 Million Wahrheiten geben. Wenn es eine Wahrheit gibt, dann gibt es nur eine. Wenn ich euch sagen würde, dieser Vorhang ist grün, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, nein, der ist rot. Okay, das ist deine Wahrheit. Aber meine Wahrheit, er ist grün. Vielleicht habe ich ein Problem mit den Augen, aber das könnte natürlich auch noch sein. Aber so ist unsere Welt. Aber dann, das ist gegenseitig. Es kann nicht grün und rot sein. Es gibt nur eine Wahrheit. Und gerade das ist das, was so eine Tragödie in unserer Zeit ist. Als scheinbare Lösung sucht der Mensch sein Glück, seine Sicherheit, seine Hoffnung in verschiedenen Dingen. Und immer wieder ist es ein Rennen nach verschiedenen Seiten. Vielleicht sogar eine Religion. Sie kommen in eine Kirche, in eine Gemeinde. Ja, ach, da fühlt man sich gut. Ja, ich habe das so oft gehört. Ja, wieso bist du eigentlich gekommen? Ja, der Gesang, der hat mir gut getan. Ja, schön, komm weiter und hör weiter die guten Lieder. Aber manchmal ist es nur noch ein Weg mehr, noch eine andere Möglichkeit. Und wenn dann was anderes erscheint, was die Bedürfnisse scheinbar besser erfüllt, dann rennt man wieder woanders hin. Dann ist es ein Guru aus Indien oder was weiß ich sonst. Ja, verschiedene Sackgassen. Den Neuigkeiten folgen, haben wir gesehen, aber auch ein Leben fürs Vergnügen. Materialismus, das haben wir ja gerade in Athen erwähnt, nach dem Motto Leben, ja, du hast nur ein Leben, genieß es, leb das Leben, weil nachher ist alles vorbei. Daher folgen viele den Begierden, Genuss, Partys, Freundschaften, Hobbys, Reisen, Sex, vielleicht aber auch Alkohol, Drogen und was sonst noch erscheinen möchte, was irgendwie uns wenigstens für einen Moment zufriedenstellt. Dem folgen wir nach. Das hat natürlich auch, ist stark mit Materialismus verbunden. Und deswegen leben wir in einer Konsumgesellschaft, wo sich immer wieder steigert. Immer wieder muss ich was Neues haben. Und dann wird ja in meinem Körper dieses Dopamin, dieses Glückshormon ausgeschüttet. Ah, ich habe wieder was Neues. Und dann nach 5 Minuten sehe ich jemand anders, der noch was Besseres hat. Da ist das Glückshormon gerade wieder weg. Und dann muss ich wieder was Neues kaufen und immer wieder was Neues. Materialismus. Und ja, da könnte ich das schönste neue Auto haben und da fährt bei mir nebendran dann Ferrari vorbei. Ach, ist alles wieder weg. Das schöne neue Haus und dann hat es auf einmal Risse. Die Reise nach Thailand ist nach 2 Wochen auch vorbei. Und immer hieß es, ja, jetzt habe ich das Erfüllte. Jetzt habe ich Genuss gehabt und nachher ist alles wieder weg. Wie im Sand verlaufen. Es gibt natürlich auch die sich als gute Leute ausgeben. Moralisten, Menschen, die glauben, dass sie gut und nützlich für die Gesellschaft sind, im Gegensatz zu denen, die nur für sich selber leben. Ja, das sind ganz liebe Menschen. Sie helfen, wo sie können. Ja, die sind die Ersten, die helfen, eine Schule in Afrika aufzubauen oder für den Hunger der Welt zu stillen, irgendwo spenden oder für die Flüchtlinge irgendwie zu helfen und vielleicht noch eine Umweltschutzorganisation beitreten. Ganz nette Menschen. Ja, sie merken oder meinen, dass mit dem sie anderen helfen, ihr Lebenszweck erfüllt ist. Da finden sie die scheinbare Erfüllung. Natürlich ist es gut, was sie machen, aber auch darin finden sie kein dauerhaftes Glück und Sicherheit. Es gibt aber auch wie damals in Athen, die der Weisheit und dem Wissen folgen. Die Athener waren sehr gelehrt und wie sie streben auch heute viele nach Weisheit, Titeln, Verwirklichung. Ja, wenn ich jetzt dieses Studium geschafft habe, wenn ich jetzt diesen Titel habe, ja, dann bin ich anerkannt und alle werden zu mir sagen, Herr Doktor und, oder was es auch sonst sein mag, ja. Und ja, da bin ich doch was Besseres. Und da gewinnen wir Diskussionen und wir können da unsere Meinung geltend machen und da finden wir Befriedigung. Ja, das könnte es auch sein. Argumente zu gewinnen. Für unsere Leistungen anerkannt zu werden, ist für manche eine Religion geworden. Sie streben nur noch danach. Doch egal, wie viel sie wissen, wie viel Weisheit, gibt es doch den Punkt, wo sie nicht die Erfüllung finden. Es fehlt immer noch was. Ist es vielleicht dein Fall? Dann kommen noch die Religiösen. Ja, es gibt auch in der Religion einen Weg oder scheinbar einen Weg. Sie meinen, den Weg zu Gott in den Himmel irgendwie zu finden durch die Religion. Sie glauben, dass sie aufgrund ihrer Frömmigkeit oder dass sie eben bestimmte Rituale nachgehen oder auch ganz liebe Personen sind, die in die Kirchen gehen, im Chor mitsingen, spenden und sonst überall helfen, sich engagieren. Das ist der Weg. Aber es ist wieder... Es kommt zum Punkt, wo, ja, ist es wirklich alles? Wie wir sehen, gibt es so wie im alten Athen viele Möglichkeiten, viele Wege, auch heute, verschiedene Lebensphilosophien. Aber alle haben etwas gemeinsam. Irgendetwas fehlt trotzdem. Und das macht die Menschen unruhig, egoistisch, teilweise sogar aggressiv oder depressiv. Ja, man findet den Inhalt einfach nicht richtig. Und wie viele greifen dann zu Drogen, zur Medizin oder sie begehen sogar Selbstmord. Nichts ist absolut sicher. Das sehen wir immer wieder. Deshalb, ich weiß nicht, lieber Freund, mit welcher Haltung oder Lebensphilosophie du dich jetzt identifizierst. Wenn du aber ehrlich zu dir selber bist, musst du vielleicht zugeben, ja, tiefe, vollkommene Zufriedenheit und Frieden habe ich doch nicht. Eben, es sind alles Sackgassen. Man fährt da freudig los und auf einmal eine Wand vor einem und oder noch schlimmer, manchmal geht es einen Abgrund runter. Wie auch immer deine Haltung bisher war, ich bitte dich einfach in aller Demut und Liebe, einfach mal zu analysieren, was Gott meint. Wo Gott die Erfüllung sieht. Was Gott für dein Leben möchte. Und hör es einfach mal an und er möge dir Gnade geben, die richtige Entscheidung zu treffen. Der einzige Weg. Ja, wir haben gerade gesehen, es gibt ganz viele Wege in der Welt. So sieht es aus. Immer wieder gibt es eine andere Möglichkeit oder einen Ausweg oder eine kurze Strecke woanders hin. Aber es gibt nur eine Wahrheit. Und es gibt eben nur einen Weg. Und den wollen wir einfach ein wenig betrachten. Der Apostel Paulus da in Athen, er geht auf diese Leute zu, als er da eingeladen wird. Und er sah, dass sie sehr religiös waren. Und er gibt das auch zu. Also sie seid ganz religiöse Menschen. Sie hatten damals in Athen mehr als 100 Gottheiten, die sie anbeteten. Manche von diesen Gottheiten waren solche, die den Instinkten da so richtig freien Lauf gelassen werden konnte. Da war der Weingott. Da könnt ihr euch vorstellen, wie es dazu ging. Bisschen weiter war die Fruchtheit, die Göttin der Fruchtbarkeit. Da lief noch ganz andere Sachen. Und natürlich gab es auch die wirklich sich identifiziert mit ihrer Gottheit und es ganz ernst meinten und ihm folgten. Aber es waren eben alles nur Götzen. Die konnten nicht Gebete erhören, die konnten sich nicht vom Platz bewegen. Sie mussten immer getragen, geführt oder irgendwo hingestellt werden und da blieben sie auch. Sie könnten sich den Menschen nicht nähern. Und da sie fürchteten, eventuell irgendeine Gottheit nicht in Betracht gezogen zu haben, die sich dann vielleicht gegen sie wenden könnte, da hatten sie dann Altar gemacht, den unbekannten Gott. Und das ist gerade auf welchen Paulus dann sich bezieht. Den unbekannten Gott. Und dann ein paar Verse weiter sagt er, ihr wart in Unwissenheit. Also ihr wusstet gar nicht recht. Oder ihr habt es ignoriert. Obwohl sie zu den kenntnisreichsten Menschen der damaligen Zeit gehörten. Ihre Denker und ihre Schriften werden bis heute studiert. Ich habe sie in der Schule gehabt. Aber was für ihr Leben und für die Ewigkeit am wichtigsten war, das haben sie nicht gesehen. Sie ignorierten den wahren Gott. Wenn ich an unsere Gesellschaft denke, da finde ich ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem damaligen Athen. Hat sich nicht groß was geändert. Und wenn ich da denke an diesen Altar für den unbekannten Gott, da kam mir so ein Blitzgedanke, da dachte ich, ja, ich gehe in so vielen großen religiösen Gebäude hinein. Ich war schon im Kölner Dom, ich war schon in der Kathedrale da, von der Dom von Ulm, soll einer der höchsten von Europa sein, irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Und bin nicht ganz oben, in die oberste Spitze gewesen. Es interessiert mich die Architektur, wirklich ganz herrlich schöne Gebäude. Mit Reichtum verziert. Millionen Menschen gehen da rein. Machen viele Fotos und ja, ich war dort. Vergleichen es vielleicht mit der Geschichte, wo dieser Dom aufgebaut wurde oder andere, die rauschenden Hochzeiten, die da drinnen stattfanden. Da ist was gelaufen in diesen Kathedralen. Aber der Sinn, für den sie eigentlich gebaut wurden oder sollten, wäre eigentlich, um Christus groß zu machen. Stattdessen ist er ignoriert. Der unbekannte Gott. Wir nennen uns noch das christliche Abendland, aber von christlich ist nur noch Abend geblieben. Es gibt immer weniger, die wirklich Christus folgen. Viele Menschen wissen gar nicht, wer Christus ist. Wenn ich heute eine Umfrage in irgendeine Schule machen würde, wer Jesus war, ob die das wissen? Vielleicht würde ich da erstaunt sein, welche Antworten ich bekomme. Viele würden nicht wissen, wer Jesus ist und vielleicht sogar noch irgendeinen Fußballspieler erwähnen. Es gibt ja viele, die Jesus heißen, gerade unter den Brasilianern hauptsächlich. Ich weiß nicht, wie sich dieses Thema in deinem Leben auswirkt. Vielleicht weißt du nichts über Gott. Vielleicht hast du aber auch dein Gedankenbild darüber. Es könnte auch sein, dass du ihn einfach ignorierst. Dann erlaube mir, die Wahrheit Gottes ein wenig aufzuzeigen, so wie es der Apostel Paulus damals in Athen mit dem weisesten Menschen der damaligen Zeit getan hat. In aller Einfachheit. Der Apostel Paulus war nicht ein großer Prediger. Er sagte oft, ich bin mit ganzer Schwachheit und nicht mit gewaltigen Wörtern zu euch gekommen. Aber er brachte ihnen Jesus Christus. Und das wollen wir einfach machen. Eine Darstellung des unbekannten und ignorierten Gottes. Paulus wurde eingeladen, diese Neuigkeit dort im Areopag weiterzugeben. Das war die Stelle, wo die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt sich trafen, auch die Gerichte ausgeführt wurden. Und zuerst hebt er die Religiosität der Athener hervor. Ich weiß, dass ihr sehr religiös seid. Es ist interessant, dass das Wort im Urtext religiös, das Wort bedeutet so viel wie hochgradiger Aberglaube, Ehrfurcht vor der Gottheit und dann noch was ganz Interessantes. Es beinhaltet das Wort Dämon. Da war ich auch erstaunt. Und in einem Brief, wo der Paulus an den Korinther schreibt, dann sagt er, die Götter anbeten, die beten Dämonen an. Und deshalb ist es gar nicht so ohne, wenn man irgendeine Gottheit, irgendein Ding da anbetet. Es kann noch so interessant aussehen. Eine Figur, ein Bild, eine Statue. Es hat Einfluss. Und Gott sagt ganz klar in seinem Wort, dass er das überhaupt nicht mag. Es gibt nur einen Gott, der angebetet werden darf. Und alle Bilder, die man irgendwie aufstellt, die sind absolut verboten für Gott. Dann zeigt Paulus ihnen, dass es einen wahren Gott gibt, der eben Himmel und Erde geschaffen hat, aber auch den Menschen erschaffen hat. Er zeigt, wisst ihr, wenn ihr die Natur betrachtet, wenn ihr euren Körper anseht, dann müsst ihr doch erkennen, dass es etwas Höheres gibt und von diesem Gott predige ich euch. An der Stelle eben sagt Paulus, dass der Mensch schon durch die Beobachtung der Schöpfung erkennen müsste, dass es Gott gibt. Ja, wenn wir, gestern fuhr ich von Deutschland nach hier und in den Abend hinein und da war es so schön, die Alpen zu sehen, so klar war es und es hatte ja frisch geschneit, es war alles so schön weiß, habe ich auch gedacht, Mann, ist das gewaltig. Wir haben einen großen Gott, der das alles gemacht hat. Und wenn wir nun unseren Körper betrachten, wo alles so perfekt so organisiert ist, natürlich, wenn wir uns im Spiegel betrachten, da haben wir immer etwas zu meckern. Ja, also nie ist es das, was wir genau sehen wollten. Aber wenn wir mal ein bisschen reingehen, ja, und ich habe da gern manchmal so Sachen, ich beobachte manchmal solche Sachen und unser Sohn studiert Medizin und dann erfährt man, manchmal reden sie am Tisch so Sachen, die man für uns nicht mehr Spanisch, sondern Chinesisch ist. Und dann sagen, ja, wie das, diese chemischen Substanzen und das macht und das andere, ich kann das gar nicht alles sagen, für mich ist das Chinesisch. Und dann denke ich auch, wie fabelhaft. Das zeigt doch, dass alles ineinander so perfekt funktioniert, synchronisiert ist. Das ganze Universum mit den physikalischen Gesetzen, wenn irgendetwas da mal weg wäre, kracht alles zusammen oder explodiert, dann gibt es einen großen Knall. Aber eben, das zeigt doch, dass das mit Planung, mit Organisation, mit einer gewaltigen Intelligenz zu tun hat. Natürlich, manche behaupten, Gott existiert nicht. Sie meinen, er existiert nicht, weil sie ihn noch nie gesehen haben. Okay, ich habe die Liebe auch noch nie gesehen. Die Auswirkungen sehe ich, den Hass, Energie, ja. Aber zum Beispiel eine Uhr. Eine Uhr zeigt doch, es muss einen Uhrmacher geben. Dieses Gebäude, Ich weiß nicht, wer das gebaut hat, aber das ist nicht auf einmal erschienen. Es zeugt einfach davon, da hat jemand wirklich gedacht und hat etwas Wunderbares gebaut. Und die Natur ist der Beweis, dass es einen Schöpfer geben muss. Denkt einen Moment lang an die Tatsache des grenzenlosen Raums im Universum. Das weist doch darauf, dass die Ursache unendlich sein muss. Wenn wir die Tatsache der unerschöpflichen Energie betrachten, dann müssen wir an die Ursache denken, dass es allmächtig ist. Die Ursache für unendliche Komplexität, wie wir in unserem Körper und im Universum sehen, zeugt einfach von vollständigem Wissen. Die Existenz der unberechenbaren Zeit weist auf eine ewige Ursache hin. Das zeigt doch einfach, da müssen wir erkennen, es gibt einen Schöpfer, der allmächtig, der allwissend, der ewig, der Leben ist. Ja, von wo kommt Leben? Es kann nur aus Leben entstehen. Aus nichts kommt nichts. Es muss Leben da sein, damit es Leben gibt. Und Gott ist Leben. Und er gibt das Leben. Aber was bei der Schöpfung am meisten auffällt, ist das besondere Interesse an einem Geschöpf. Und das ist der Mensch. Gott hat alles gemacht, das ganze Universum, den Planet Erde mit all seinen schönen, fabelhaften Dingen. Alle Tiere, die Pflanzen, herrlich. Ich genieße so die Natur. Aber das Höchste in der Schöpfung war der Mensch. Gott formt ihn. Dem Affen sagt er einfach, du musst da sein und warst schon mal auf einem Baum. Aber den Menschen formte er. Und dann gab er ihm seinen Boden ein. Ganz persönlich, ganz etwas anderes als alle anderen Kreaturen. Aber wozu sind wir da? Um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das war das Ziel Gottes, indem er uns erschuf. Und die Menschen, mit Ausnahme einer ganz kleinen Gruppe, die sich Atheisten nennen, die merken einfach, ja, es muss etwas Höheres geben, etwas Größeres als ich. Und deshalb gibt es ja so viele Religionen. In der Bibel steht, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt, da sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht im Anfang bis zum Ende herausfinden könnte. Also wie können wir Gott verstehen? Wir können ihn nur dadurch verstehen, weil er Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und die Menschen merken es. Natürlich gehen sie verschiedene Richtungen, weil sie die Wahrheit noch nicht erkannt haben. Aber sie merken, es muss etwas mehr geben. Es hört nicht einfach alles mit dem Tod auf. Ja, die Darstellung dieses unbekannten Gottes macht der Apostel Paulus. Er sagt, damit sie den Herrn suchen sollten. Der Zweck, zu dem Gott den Menschen geschaffen hat, ist, dass sie den Herrn suchen sollten. Was die Existenz Gottes betrifft, so nehmen einige einfach an, dass es ihn geben muss. Und sie suchen hier, sie suchen dort und wieder woanders. Sie suchen einfach weiter, weil sie noch nicht das Richtige gefunden haben. Es gibt natürlich auch die anderen. Die Atheisten leugnen ja die Existenz Gottes. Und das Argument, was sie meistens dazu nehmen, ist, ich habe ihn noch nie gesehen. Deshalb gibt es ihn nicht. Okay. Jetzt lasst mir einfach ein Beispiel erwähnen. Überlegt mal, ich hätte einen Goldbarren. Ich habe noch nie einen in der Hand gehabt. Wäre schön, wäre ganz interessant und ich würde damit schnell wegrennen, eventuell. Aber ich wäre jetzt so freigebig und würde durch die Medien bekannt geben, ich verstecke diesen Goldbarren irgendwo in Zürich. Und alle Nachrichtensender geben das durch und alle Netzwerke reden davon und dann geht das Suchen los. Also an dem Tag geht bitte nicht nach Zürich. Das wird ein Chaos sein. Weil da kommen nicht nur die von Zürich, sondern von außerhalb kommen auch, um diesen Goldbarren irgendwo zu suchen. Also das wird ein Chaos auf der Straße sein. Kannst du nicht mehr laufen oder gehen oder fahren. Auf jeden Fall nicht mehr fahren. Am Abend kommen die meisten zurück und sagen, ich habe ihn noch nicht gefunden, aber morgen mache ich weiter. Die anderen gehen sogar die ganze Nacht suchen, drehen jeden Stein um, bauen Monumente ab oder was das sonst sein mag. Also da würde ich Riesenprobleme bekommen im Gesetz. Aber die andere Gruppe kommt vielleicht zurück und sagt, diesen Goldbarren gibt es gar nicht. Ich habe ihn ja nicht gefunden. Ja, das ist die Argumentation von manchen, die meinen, ja, Gott existiert nicht, weil ich ihn noch nie gesehen habe. Deshalb, die Darstellung Gottes durch den Apostel Paulus, damit sie den Herrn suchen sollten, aber es geht weiter. Die Suche nach dem verlorenen Gott. In der Bibel wird der Mensch als verlorenen dargestellt, unfähig, den Weg zu Gott zu finden. Deshalb kommt Gott auf den Menschen zu. Und da steht es ja so schön, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen, umfinden möchten. Und doch ist er ja jeden Einzelnen von uns nicht ferne. Gott möchte, dass alle Menschen ihn suchen. Aber im Allgemeinen wollen die Menschen sich Gott gar nicht nähern. Nach der Argumentation des Paulus ist dieser Gott jeden Einzelnen von uns nicht ferne. Er kennt dich, er weiß, wer du bist. Er kennt deine Not. Er weiß, was dir fehlt. Und er kommt auf dich zu. Er ist heute hier. Er will zu deinem Herzen reden. Und was möchte er gerne? Er möchte, dass du ihn suchst, dass du ihn annimmst. Jeden Einzelnen von uns, er ist nicht ferne. Nun hatte Gott aber ganz lange Zeit Geduld mit der Menschheit, die in Unwissenheit war. Aber jetzt gebietet er allen Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, sagt der Apostel Paulus weiter. Buße tun, wir nennen das auch oft Bekehrung. Was bedeutet Buße tun, Bekehrung? Ich ging in eine Richtung, aber jetzt muss ich 180 Grad Wende machen und in die andere Richtung gehen. Jemand könnte fragen, warum muss ich irgendetwas bereuen? Für was muss ich Buße tun? Ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe ja keine Probleme und so weiter. Aber weißt du, wenn du das noch nicht getan hast, hast du noch keine Gemeinschaft mit ihm. Denn wir haben ein großes Problem. Wir sind alle Sünder. Es ist kein Unterschied, sagt die Bibel. Wir haben alle gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Sünde trennt uns von Gott. Es gibt da eine Barriere, die wir nicht überwinden können. Nicht aus unserer eigenen Kraft. Auf jeden Fall nicht. Deshalb müssen wir wegen unserer Sünde Buße tun. Vielleicht sagst du, ja, aber ich bin eigentlich ein guter Mensch. Im Vergleich mit wem? Mit dem, der schlimmer ist, der Böses tut, der im Gefängnis sitzt? Vielleicht. Aber gegenüber Gott? Hast du nie mal einen bösen Gedanken gehabt? Hast du noch nie gelogen? Kannst du ja mal die Hand heben. Gibt es jemanden, der noch nie gelogen hat? Wenn er jetzt die Hand hebt, dann hat er gelogen. Wir sind alle schuldig. Keine Ausnahme. Keine. Kein einziger. Und der weiseste Mann, der je auf der Erde gelebt hat, er schrieb, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur die Toren verachten Weisheit und Zucht. Der wirklich weise Mensch erkennt, ja, mit mir ist nicht alles richtig, nicht alles okay. Und er handelt nach dieser Wahrheit. Nur wenn wir erkennen, dass Gott existiert, dass seine Worte wahr sind und dass wir Buße tun und zu ihm kommen, ihn annehmen, dann beweisen wir wahre Weisheit, sagte der weiseste Mann auf der Erde. Die Furcht des Herrn ist die Erkenntnis Gottes. Das ist es, was wir suchen müssen. Sind wir weise oder entscheidest du dich, weise zu werden? Die Suche nach dem verlorenen Gott. Aber eben, wenn wir etwas suchen, dann müssen wir auch einen Weg gehen. Und das zeigt der Apostel Paulus auch so wunderbar auf. Er setzt seine Predigt fort, indem er den einzigen Weg zur Erlösung aufzeigt. Er hatte ihre Religiosität anerkannt. Ja, ihr habt viele Götter. Und trotzdem waren sie volle Unkenntnis des wahren Gottes. Dies ist auch heute noch der Fall. Viele sagen, sie glauben an Gott. Sie behaupten, an Jesus zu glauben. Manche sagen, sie haben sogar Buße über die Sünden getan, aber man merkt, es bleibt bei Religiosität. Es fehlt die innere Beziehung. Die Bibel sagt, dass die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden, darin besteht, dass ein Ersatz für unsere Schuld, dass wir einen Ersatz dafür bekommen. So erzählte Paulus ihnen von Jesus, der gestorben ist, der auferstanden ist. Die einzige Möglichkeit, von der Schuld frei zu werden, ist gerade das, an Jesus Christus zu glauben. Wir haben ja schon gesagt, wir können nicht zu Gott kommen, weil wir schuldig sind. Wir haben Sünde. Aber diese Schuld, diese Sünde muss gerichtet werden. Gott ist der gerechte Richter, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Gott ist Liebe, ja, er liebt dich unendlich. Aber er ist auch heilig und gerecht. Und deshalb muss es eine Lösung geben, die diese verschiedenen Eigenschaften Gottes einfach alle erfüllen. Gott ist Liebe, deswegen gibt er uns ein Geschenk. Er liebt uns so, er gibt uns die Lösung. Aber diese Lösung muss angenommen werden. Denn wenn ich weiterhin in Sünde bleibe, diese Sünde nicht bekenne und die Erlösung in Jesus Christus nicht annehme, dann gehe ich verloren. Dann komme ich in die Hölle. Gott ist gerecht, er muss richten. Er sagt nicht, okay, jetzt lasse ich alles durchgehen. Wenn die Richter heutzutage in unserer Gesellschaft so richten, leider passiert das bei uns in Argentinien manchmal, dann sieht es katastrophisch aus. Da macht doch jeder, was er will. Deshalb ist es notwendig, dass ein Richter gerecht ist. Und Gott ist gerecht von Natur aus. Und der Apostel Paulus redete von dem Opfertod Jesu Christi. Ja, ein gerechter starb anstelle aller Ungerechten. Er nahm unsere Schuld auf sich. Und wenn wir das akzeptieren im Glauben, wenn wir das annehmen, dann wird uns Gerechtigkeit anerkannt von Seiten Gottes. Der Apostel Paulus sagt in einem seiner Briefe, wir werden durch Glauben gerecht gesprochen vor Gott. Und dadurch erlangen wir den Frieden mit Gott. Es ist durch Glauben an das Werk, an den Opfer Jesu Christi. Nur dadurch werden wir gerecht gesprochen vor Gott. Er sieht seinen Sohn, der gerichtet wurde an unserer Stelle. Und dadurch, dass wir uns mit ihm identifizieren, eine Beziehung mit ihm eingehen, an den, der am Kreuz für uns gelitten und gestorben ist, sein Blut für uns vergossen hat. Wenn wir das im Glauben annehmen, dann wird Stephan, obwohl er voller Sünde ist, voller Fehler, von Gott gerecht gesehen, weil die Schuld schon gesühnt ist. Und das ist auch das, was jeder Einzelne von uns zu diesem Punkt kommen muss. Die Frage ist, welchen Glauben hast du? Ich habe ja gerade erwähnt, es gibt welche, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube, ja, Jesus. Ja, aber ist es wirklich ein persönlicher Glaube und nur an Jesus Christus? Vor einem Jahr, gerade im ersten Corona-Jahr im Dezember, vor einem Jahr, hatten wir eine junge Frau kennengelernt, 21 war sie. Und wir merkten, dass sie sehr religiös war. Wir redeten mit ihr und sie sagte, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Und ich habe auch schon für meine Sünden Buße getan. Aber wir merkten einfach, es hing viel mit Religiosität zusammen. Sie kam vom katholischen Hintergrund, war da sehr aktiv in der katholischen Kirche gewesen. Und dann haben wir sie mal nach Hause eingeladen, um mit ihr persönlich zu reden. Es war das erste Mal, dass sie zu uns nach Hause kam. Und wir haben uns da an den Esszimmertisch gesetzt. Und da saß sie so uns gegenüber, meine Frau und mir. Und dann habe ich ihr gefragt, was ist dein Glaube wirklich? Dein Glaube an Jesus Christus, wie funktioniert das? Dann habe ich ihr gesagt, du kamst jetzt zu uns nach Hause und wir haben dich eingeladen, dich da hinzusetzen und du hast dich auf den Stuhl gesetzt, ohne vorher zu überlegen, ja, dieser Stuhl, den kenne ich eigentlich gar nicht, aber hält er mich jetzt wirklich aus? Du hast dich einfach draufgesetzt. Du hast den Glauben gehabt, dass dieser Stuhl dein Gewicht aushält. Aber lass mir jetzt mal ein Beispiel nennen. Überleg mal, der Glaube ist, also an den Stuhl ist das Wichtigste. Ja? Das ist das, was Erlösung bringt. Aber wir könnten das ja auch anders machen. Ich glaube einfach nicht diesem Stuhl. Jetzt habe ich gerade keinen Stuhl hier. Aber ich saß da auf meinem Stuhl und dann sage ich, ich glaube aber nicht, dass mein Stuhl mich hält. Und dann habe ich mich auf den Tisch so richtig abgestützt. Ich war noch über dem Stuhl, aber ich glaube ja nicht an meinen Stuhl. Und dann habe ich mich ganz auf den Tisch gestützt. Dann habe ich gesagt, weißt du, viele sehen den Glauben an Jesus so. Jesus plus eine Institution, eine Kirche, katholische Kirche, Mormonen, Zeugen Jehovas oder die evangelische Kirche, ist egal. Aber Jesus plus eine Institution. Wie ist dein Glaube? Jesus plus? Dann ist es nicht nur Jesus. Nur durch den Glauben an Jesus Christus allein wird man selig, wird man erlöst. Aber dann gehe ich noch einen Schritt weiter und sagte, es könnte aber auch sein, dass es dein Glaube Jesus plus eine Person ist. Meine Frau Galina saß da gerade neben mir und da habe ich mich auf ihr gestützt und saß nicht auf dem Stuhl, aber sah so aus, wie wenn ich saß, aber ich stütze mich ganz auf meine Frau. Meine Frau ist ein bisschen kleiner, die ging fast in die Knie. Und dann sagte ich, bei vielen ist es so, Jesus und eine Person. Das kann ein Priester sein, das kann der Papst sein, das kann ein Seelsorger sein, das kann ein Pastor sein, das kann auch eine verstorbene Person sein. Und wenn sie noch so heilig gesprochen wurde, bleibt es doch eine Person. Das kann sogar die Jungfrau Maria sein. Jesus plus eine Person, ist das dein Glaube? Dann ist es ein falscher Glaube. Überleg mal, wenn ich jetzt ein ganz komisches Herzproblem hätte und es gibt nur einen Chirurgen auf der ganzen Welt, der dieses Problem lösen kann, operieren kann. Okay, wir vereinbaren einen Termin, ich gehe ins Spital, ich liege da schon auf dem Operationstisch und da kommt ein Assistent zu mir da mit seinem ganzen Zeug, was er da anhat und sagt, du Stefan, der Arzt, der dich operieren sollte, der hat gerade irgendetwas anderes zu tun, aber er schickt seine Mutter. Und dann sage ich dem Assistenten, ja, schön und gut, aber ist sie Chirurgin und spezialisiert auf diesem Gebiet? Nein, 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 die hat noch nie Medizin studiert. Aber sie ist eine ganz liebe und sie liebt ganz sehr ihren Sohn. Ha, ich springe vom Operationstisch runter. Ich laufe davon. Ja, es kann eine ganz liebe sein, aber die Rettung von meinem Leben hängt vom Spezialisten ab. Nicht von irgendeiner anderen lieben Person. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Und dann sagte ich zu dieser jungen Frau auch noch, und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Nicht der Tisch, die Institution, nicht eine Person, und wenn es auch sogar ein Heiliger ist, aber ich könnte auf mich selber aufbauen. Und ich sitze da so auf dem Stuhl, und da fangen schon meine Muskeln hier an zu zittern. Ich könnte das vielleicht 5 Minuten aushalten, aber dann wackeln meine Beine und falle ich hin. Ich könnte mich auf meiner eigenen Kraft stützen. Ich bin doch eine gute Person. Jesus plus meine Werke. Aber das funktioniert nicht. Und dann lasen wir mit ihr 1. Timotheus 2, Vers 5 und noch eine andere Stelle. Da steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und wer ist das? Der Mensch Jesus Christus. Eben, der für uns ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Es gibt nur einen Mittler. Es gibt nicht den Papst, den Pfarrer oder wer es auch sein mag. Es gibt nur Jesus. Das ist die einzige Möglichkeit. Eine andere Stelle, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinen anderen das Heil, die Erlösung. Denn es ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in welchen sie sollen errettet werden. Wir sehen also, die Erlösung ist allein in Jesus Christus. Auf einmal fiel der Groschen bei dieser jungen Frau. Sie sagte, ich werde ein Gebet sprechen und jetzt nehme ich Jesus alleine auf. Und seitdem ist eine ganz treue, die in jeder Versammlung ist, versucht aktiv mit dabei zu sein. Ja, die Wahrheit ist nicht relativ. Wie wir heute sehen, da ist die Wahrheit, dort ist die Wahrheit, ja, dann gibt es ja keine Wahrheit mehr. Es darf, es kann nur eine Wahrheit geben. Der Vorhang, der kann nur rot sein. Nicht grün, blau oder orange. Es gibt nur eine Wahrheit. Und der Weg zu Gott, der ist nur einer. Der Herr Jesus sagt es ja so ganz klar. Ich bin der Weg. Nicht einer von den vielen, die wir da am Anfang sahen. Das sind alle Sackgassen. Es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Nicht eine von vielen relativen Wahrheiten unserer Menschheit heute. Nein, es gibt nur eine Wahrheit, sonst gibt es keine Wahrheit mehr. Und ich bin das Leben. Nur jemand, der Leben ist, kann Leben geben. Und das möchte er dir eben geben. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben und das Leben in Fülle habt, hat der Herr Jesus gesagt. Nur er kann Leben geben, weil er das Leben ist. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Hast du dieses erfüllte Leben? Oder merkst du da immer noch, ja, es fehlt doch noch was. Das war der Glaube plus oder was es auch sein mag. Wir haben gesehen, dass der Mensch mehrere Möglichkeiten hat, aber sie lassen sich einfach in zwei zusammenfassen. Zwei Wege. Ja, der Herr Jesus selber hat das aufgezeigt, während er noch hier auf der Erde war, hat gesagt, es gibt zwei Wege. Ich lese es euch gerade mal vor. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Wenn wir dieses Bild betrachten, das hat einer sehr gut gemalt. Ein breiter Weg, ganz viele Menschen. Und wenn wir das genau betrachten, dann sehen wir sogar hohe Kathedralen an diesem Weg. Ja, Religiosität. Das sind auch Atheisten, das sind ganz liebe Menschen, die viel für die Menschheit getan haben, viel Gutes. Aber es ist alles der breite Weg und er endet in der Verdammnis. Aber es gibt auch den anderen Weg, da sagt der Herr Jesus, aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Es gibt nur einen Weg in den Himmel. Es gibt nur einen Weg für die Ewigkeit bei Gott. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir ein erfülltes Leben jetzt haben. Und das ist, indem wir an Jesus Christus als unseren Erlöser glauben, der für uns am Kreuz gestorben ist, der unsere Schuld an unsere Stelle getragen hat, aber auch auferstanden ist. Deshalb kann er uns Leben geben. Der Apostel Paulus in diesem Text geht aber noch weiter. Es ist ein Tag festgesetzt, an dem der ganze Erdenkreis in Gerechtigkeit gerichtet wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Es ist etwas ganz Ernstes. Ja, wir kommen nicht einfach alle in den Himmel, weil Gott ganz große Liebe ist. Ja, Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Und Jesus Christus, der sein Leben für Erlösung aller Menschen gegeben hat, aber es wird auch er sein, der die Menschheit richten wird, die ihn auf Seite gelassen hat. Deshalb kommen wir zur Wahl des Weges. Damals in Athen gab es zwei Reaktionen auf die Botschaft des Apostel Paulus. Auf der einen Seite war es ein verworfener Gott. Für die meisten der klugen Athener war diese Botschaft, diese einfache Botschaft des Apostel Paulus, kaum mehr als lächerlich. Sie konnten das nicht wahrhaben, dass ein Gott Mensch wird und sogar stirbt. Ein Gott kann doch nicht sterben. Und dass er noch auferstanden ist, ja, das war total lächerlich. Apostel Paulus haben sie lächerlich gemacht. Sie haben ihn als Schwätzer hingestellt. Und wir müssen einfach vor Augen haben, was Apostel Paulus vorher war. Er war einer der größten jüdischen Theologen. Er hatte die beste Ausbildung genossen. Die beste jüdische Universität durchgemacht, würden wir heute sagen. Er war einer der Besten. Aber er bringt ein ganz einfaches Evangelium. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Dass Jesus gekommen ist, für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Und wer das in Glauben annimmt, der ist errettet. Einfach geht's auch nicht, oder? Das versteht ein Kind. Aber diese weisen Athener, die dachten, ja, wir sind einfach zu weise für so etwas Einfaches. Angesichts dieser kostenlosen Erlösung. Nein, das ist zu einfach. Deshalb wurde es für viele von ihnen der verworfene Gott. Einige liefen weg, einige sagten, ja, das hören wir mal ein anderes Mal an. Aber es bleibt dasselbe. Oder ganz direkt oder vielleicht mal später, der verworfene Gott. Aber Gott sei Dank gab es auch einige, die den Gott akzeptierten, den Apostel Paulus predigte. Einige wurden gläubig. Sie glaubten, dass Jesus in die Welt kam, um sie zu erretten, für sie zu sterben, ihre Schuld zu tragen und sie davon zu befreien, ihnen ewiges Leben geben. Und sie nahmen diese Entscheidung an. Und vor dieser Entscheidung stehst du auch heute. Die musst du jetzt treffen. Die Bibel sagt, denn Gott sandte seinen Sohn, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet würde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Es steht weiter, das Licht kam in die Welt, aber sie haben es nicht angenommen, weil ihre Werke finster waren. Denn wer Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht gestraft werden. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber an den Sohn nicht glaubt, der verstoßene Gott, der ignorierte Gott, der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Zusammenfassend, Gott ist nicht mehr unbekannt. Wir fingen an mit dem unbekannten Gott. Jetzt könnte es aber nur noch der ignorierte Gott sein. Die Entscheidung liegt bei dir. Du weißt, wer dieser Gott ist, was er für dich getan hat. Und er lädt dich ein mit so viel Liebe. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dürstet dich nach wahrem Frieden? Nach Vergebung deiner Schuld, deiner Sünden? Der Herr Jesus sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, nicht seine eigenen Ideen, sondern wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Merkst du es nicht? Dein Leben ist trocken gewesen bis jetzt und es kann ein Paradies sein. Erfüllt von Leben und durch das auch Leben für andere fließen könnte. Das Geschenk der Rettung wird uns zuteil, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber der Glaube ist viel mehr als nur eine intellektuelle Übung oder eine Religion. Ja, wir müssen unsere Sünden bekennen. Sagen, Herr, ich habe gesündigt, ich bin schuldig. Aber ich nehme in Glauben das Werk deines Sohnes Jesus Christus für mein Leben in Anspruch. Und ich nehme Jesus in mein Herzen auf. Wenn du das tust, so einfach ist es, dann bist du auf ewig gerettet. Möchtest du es nicht jetzt tun? Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Willst du es nicht jetzt tun? Der Herr Jesus klopft an deine Tür und sagt, willst du mich reinlassen? Es ist eine Einladung. Er wird die Tür nicht umwerfen. Er wird nicht einbrechen. Er lässt dir die Entscheidung jetzt. Und deshalb wollen wir beten. Und ich möchte einfach bitten, dass wir alle dazu unsere Augen schließen. Es ist ein ganz wichtiger Moment. Und für den einen oder den anderen, er steht vor der wichtigsten Entscheidung seines Lebens. Für Gott oder gegen Gott. Ein angenommener oder ignorierter Gott. Wie wirst du antworten? Willst du es jetzt tun? Wenn du nicht weißt, genau wie, ich werde ein Gebet vorsprechen. Und im Stillen deines Herzens sprichst einfach nach. Aber in Wahrheit. Mit Glauben. Es ist deine Entscheidung. Meine Entscheidung habe ich vor Jahren getroffen. Aber es ist deine Entscheidung. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann bete doch etwas Folgendes. Herr Jesus, bis jetzt warst du für mich ein unbekannter oder ignorierter Gott. Aber ich habe erkannt, dass ich Sünder bin und dass diese Sünde mich von dir trennt. bitte dich um Vergebung aller meiner Schuld. Ich glaube, dass du auch für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Hast dein Blut für mich, für meine Schuld vergossen. Ich bitte dich um Vergebung. Reinige mich und komm in mein Herz. Werde du mein Retter, mein Erlöser. Amen. Und so wie wir auch sitzen, ich möchte einfach bitten, dass wir alle noch die Augen geschlossen halten. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, heb doch einfach mal kurz die Hand, dass ich dich erkennen kann. Gott segne dich. Jemand mehr, der diese Entscheidung trifft? Gott segne dich. Ganz die Hand. Gott segne dich. Am Ende dieser Versammlung bitte ich einfach die Hand erhoben haben, kommt doch nach vorne. Und vielleicht jemand, der es nicht getan hat, kann auch nach vorne kommen. Wenn ihr den Mut nicht habt, kommt einfach mit dem, der euch eingeladen hat. Wir möchten euch einfach noch ein paar Details weitergeben. Euch herzlich willkommen heißen in der Familie Gottes. Denn alle, die ihn aufgenommen haben, die an seinen Namen glauben, denen hat er die Macht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Es gibt nichts Schöneres. Herzlich willkommen in der Familie Gottes.